Schuld ist echt ein großes Thema. Deswegen würde ich auch das sagen, es ist nicht deine Schuld. Und auch jeder neue Tag mit diesen Kindern, mit unseren Kindern, ist für uns neu. Also jeden Tag aufs Neue machen wir es so gut wir können.
Mein Kind rennt beim Vorlesen nur im Zimmer rum und hört mir gar nicht zu. Mein Kind muss wirklich aus allem eine Diskussion machen.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
ADHS ist kein Geschenk, sagt meine heutige Gästin Melanie Kleefeld. Sie ist nicht nur selbst ADHSlerin, also komplett drin in der dazugehörigen Erfahrungswelt, sondern hat auch ihr Berufsleben diesem Gebiet gewidmet. Sie arbeitet als ADHS-Trainerin für Eltern von Kindern mit ADHS sowie für Erwachsene mit ADHS. Gleichzeitig ist sie als pädagogische Mitarbeiterin und Inklusionspädagogin an einer Grundschule tätig und hat somit auch einen, ja, sehr konkreten Einblick in den Kontext Schule. Ihre zahlreichen Impulse und Hilfestellungen teilt sie zudem auch auf ihrem Instagram-Kanal und setzt sich dort für einen, wie sie selbst sagt, schwubbelfreien Umgang mit dem Thema ADHS ein. Und wie genau das aussehen kann, darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Liebe Melanie, ADHS ist kein Geschenk. Das ist ein starker Satz, der mich als Autorin eines Buches, das Ein Kopf voll Gold heißt, natürlich irgendwie auch erstmal ein bisschen aufhorchen lässt. Sollte ich mich jetzt für unser Gespräch lieber warm anziehen?
Ich denke eigentlich nicht. Nein, da brauchst du keine Sorge haben. Das ist natürlich ein Statement, was die Gemüter sehr spaltet, sage ich jetzt mal. Also da gehen die Ansichten natürlich stark auseinander. Kommt natürlich immer sehr individuell auf die eigene Perspektive an, auf die Ausprägung der Schwierigkeiten, die mit der eigenen ADHS einhergehen, die mit der ADHS des Kindes einhergehen, in welchem Umfeld man lebt, wie annehmend das ist. Also es kann natürlich sehr viel Positives mit sich bringen, wenn man da eben wirklich diesen Kopf voll Gold, wenn man auf dieses Potenzial wirklich zugreifen kann. Aber es kann eben auch so einiges geben, was uns da erheblich im Weg stehen kann, wenn das eben nicht der Fall ist.
Und dafür setzt du dich ein. In diesem Kontext musste ich neulich an dich denken, weil ich habe auf so einem Jutebeutel den Spruch gelesen, ich habe ADHS und was ist deine Superkraft? Den Spruch gibt es ja in diversen Ausführungen. Ja. Und du selbst stellst diese Verbindung auch immer wieder mal her und sagst, das ist ein extrem gefährlicher Satz, das ist eine gefährliche Verbindung. Und worin genau steckt diese Gefahr? Was ist daran so schwierig an diesem Satz?
Also mein großes Herzensthema ist natürlich die recht sachliche Aufklärung über dieses Thema. Wenn ich natürlich sage, es ist gefährlich, ist das nicht mehr so wahnsinnig sachlich, sondern es ist natürlich schon eine Emotion mit drin, indem ich ja Menschen vor etwas warne. So, was ich damit aber meine ist, dass wir oder dass ich finde, dass uns mehr Sachlichkeit bei dem Thema oft gut tun würde. Denn wir setzen uns alle für dasselbe ein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Entstigmatisierung gibt, dass wir ernst genommen werden mit der ADHS, dass man uns zuhört, dass man unsere Schwierigkeiten, die wir vielleicht haben, dass man die auch sieht und dass man nicht zu lapidar sagt, naja, das habe ich aber auch. Wenn wir jetzt aber so breit gestreut mit der Ansicht, dass das eine Superkraft ist, übers Land ziehen, dann könnte man natürlich zu der Ansicht kommen, ja, was haben die denn? Also die haben eine Superkraft, wie jetzt? Aber das ist dann doch irgendwie nicht so easy. Ja, warum steht dann auf dem Rucksack, dass es eine Superkraft ist, wenn da doch irgendwas dran ist, was nicht so besonders positiv ist? Und am Ende haben wir eben ja eine neurophysiologische Entwicklungsabweichung. Natürlich rede auch ich nicht von Beginn an immer von dieser Störung, von diesen Defiziten, die damit einhergehen oder einhergehen können. Aber muss man eben schon sagen, in dem Setting, wie wir heute leben, in dieser Welt, ist das eben oft auch einfach eine Herausforderung, so die für sehr, sehr viele Familien, die ich betreue, für sehr, sehr viele erwachsene Klienten sehr, sehr wenig mit Superkraft zu tun hat.
Und ich finde so wichtig, genau diese Erfahrungswelt auch sehr realistisch ins Bild zu rücken. Ne? Da bin ich komplett bei dir, dass es nicht in so eine toxische Positivität gehen darf, in so ein Gaslighting. Naja, was hast du denn? Du hast doch da so ein tolles Gehirn und überall lese ich, so schwierig ist es doch gar nicht. Und auch Menschen, die diesen Satz lesen und selber sich so nicht identifizieren und sagen, naja, okay, manchmal gelingt mir vielleicht das eine oder andere, aber an ganz vielen Tagen ist es einfach schwer. Was mache ich denn falsch? Ne? Ich finde, da entsteht gerade bei so Menschen, die ihr Leben lang gemerkt haben, mit mir ist was anders. Ich habe es an anderen, an bestimmten Teilen schwerer. Ich fühle mich oft nicht zugehörig. Und gerade für diese Menschen, die dann schnell eh schon immer so die Gefahr haben, an sich selbst zu zweifeln, die lesen so einen Satz und denken, ja, ich fühle diese Superkraft nicht, dann habe ich irgendwie auf diesem ADHS-Weg wohl was falsch gemacht. Ne? Deswegen finde ich auch unglaublich wichtig, hier, wie du so schön sagst, sachlich zu bleiben. Und gehen wir doch mal in diese Sachebene gleich ein bisschen rein. Wenn ADHS jetzt nicht direkt sofort ein tolles Geschenk ist, einfach so, was ist ADHS denn dann?
Ja, wie ich ja sagte, wenn man es neurophysiologisch betrachtet, erstmal nur eine Entwicklungsabweichung, die durch ganz viele Faktoren mitbestimmt wird, wie sie am Ende in Erscheinung tritt, wie sie in der individuellen Familie Schwierigkeiten verursacht, wie sie in der Schule Schwierigkeiten verursacht und in anderen sozialen Kontexten. Von daher ist es sehr individuell. Also man sagt ja auch, kennst du einen mit ADHS, kennst du wirklich nur diesen einen Menschen. Das kann sich für einen anderen mit der gleichen Diagnose komplett anders anfühlen. Es ist ein Spektrum, genauso wie beim Autismus. Es ist sehr breit gefächert. Ich glaube, oft ist der oder ist vielen Menschen gar nicht klar, wie wahnsinnig in die Tiefe und subtil auch die Anzeichen für ADHS sich zeigen können, also in welchen täglichen Gewohnheiten oder täglichen Schwierigkeiten, die man noch gar nicht damit in Verbindung gebracht hätte, das Ganze in Erscheinung treten kann.
Hast du da so ein konkretes Beispiel, was so ein Merkmal sein könnte, wo vielleicht jetzt ein paar Zuhörende denken, was, das gehört da irgendwie mit rein? Das wusste ich ja wirklich noch gar nicht.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganz normale Einkaufssituation denke, natürlich kann jeder Mensch beim Einkaufen etwas vergessen, aber wir haben eben bei ADHS das stark eingeschränkt arbeitende Arbeitsspeichergedächtnis, sodass wir eben Infos da einfach nur ganz kurz halten können und auch nicht so viele Infos auf einmal wie neurotypische Menschen. Das heißt, viele, die ADHS haben und die das vielleicht noch nicht wissen, zweifeln irgendwann wirklich an ihrem Verstand, dass sie nicht in der Lage sind, 2, 3, 4 Dinge aus dem Laden zu holen, ohne wirklich mit einer Liste loszulaufen. Also, dass sie da schon diese Gedächtnisstützen brauchen, das äußert sich da, dass man sich immer wieder findet in kleinen Dingen, die man im Alltag zu Hause anfasst, anfängt, dann doch wieder fallen lässt, wegrennt, einen Augenblick später wieder in die Küche kommt, denkt, warum steht der Schrank hier offen? Also das ist dieses feine Zerstreute, was ich eigentlich in jeden Lebensbereich mit reinziehen kann. Das ist eben oft das, was noch gar nicht so viel damit zu tun hat, mit dem Bild, was die Gesellschaft hat von diesen hibbeligen Schuljungs, die einfach nur nicht ruhig auf dem Popo sitzen können, sondern das und gerade bei mir finde ich auch, sind es gerade diese Feinheiten, die den Alltag so verkomplizieren, weil man wirklich sehr stark vorausdenken muss, um sich den Alltag einigermaßen so zu strukturieren, dass man sich nicht immer wieder selbst sabotiert und sich selbst ein Bein dabei stellt.
Absolut. Ich finde auch diese kleinen Dinge, am Ende summieren die sich so auf.
Ja, genau.
Ne, da haben wir dieses typische, ja gut, ich vergesse halt auch mal was. Ja, mal. Aber mit ADHS ist das dein Immer-Zustand. Ne, wenn ich zu DM reingehe, zu Rossmann reingehe oder jegliche andere Drogerie und sage, ach, Klopapier. Mein Gehirn ist voll mit dem Wort Klopapier. Ich gehe rein, oh, ein schönes Schaumbad. Oh, was ist denn da noch? Mhm. Und ich werde mit dieser vollen Tüte rausgehen und ich werde definitiv kein Klopapier dabei haben, wenn ich das nicht auf dem Zettel stehen habe, den ich am Ende nochmal abhaken kann. Ne? Und das sind Dinge, da können schon auch neurotypische Menschen andocken, total. Aber bei ADHS ist es immer und in so vielen Situationen. Es ist nicht nur die Drogerie. Es sind eben auch die offenen Schränke, die Dinge im Kühlschrank, die vielen, vielen kleinen Terminchen, die dann noch dazukommen, ne? Und die Sachen wie aus dem Haus gehen und an 3 Dinge denken, die ich mitnehmen muss, ne? Deswegen, da bin ich auch komplett bei dir, dass diese Kleinigkeiten, ne, die man gar nicht so im Blick hat, die aber den Alltag bei uns allen bestimmen, wenn die sich so aufsummieren und immer schwierig sind, immer ganz viel bewusstes Zuwenden brauchen, dann ist da einfach eine große Anstrengung mit verbunden. Jetzt arbeiten wir beide mit Kindern zusammen, unter anderem. Ja. Also ich ganz verstärkt, du an bestimmten Stellen deines Berufsalltags. Wie erklärst du einem Kind so eine Diagnose?
Ja, ich erkläre das meistens so, das kommt immer ein bisschen aufs Alter des Kindes an. Sie sind ja kognitiv oft schon wirklich weit. Das muss man bei den meisten ja wirklich feststellen, dass sie oft sehr genau wissen wollen, wie Dinge laufen, was los ist, warum die Dinge sind, wie sie sind. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich meistens bei den Kindern mache. Je nach Alter gibt es natürlich verschiedene Bücher, unter anderem eben deine, die ich dann immer mit empfehle auch. Aber wenn sie nicht so doll in die Tiefe gehen wollen, dann sage ich halt immer, okay, du hast, ja, das ist ja so der Klassiker, wie man es erklärt, du hast ein Ferrari-Gehirn mit Fahrradbremsen, ne? Also dein Gehirn ist ein totaler Turbo und das bringt ganz viel Gutes mit sich, weil du richtig schnell bist darin, dir Sachen zu merken, die dir Spaß machen, die dich interessieren. Dein Gehirn saugt es auf wie ein Schwamm, so viel schneller noch, als das vielleicht andere Kinder können. Also das ist ja eine große Stärke. Gleichzeitig hat dieses Gehirn aber eben, ja, manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten beim Bremsen. Das kann dann manchmal eben so ein bisschen holprig werden, wenn man gerne anhalten würde, aber vielleicht selber merkt, man kann das gar nicht so gut. Weil, was ich natürlich bei den Kindern immer wieder sehe, ist, dass es ihnen ja gar nicht am Wissen mangelt. Also das sage ich auch zu den Eltern, wir haben hier keine Wissensdefizitstörung, sondern die Umsetzung ist ja das Problem. Und da versuche ich auch bei den Kindern wirklich anzusetzen, das mit ihnen so aufzuarbeiten, dass sie einfach aber auch dieses Selbstwirksamkeitsgefühl stärken können, dass sie verstehen, okay, ich habe das, aber ich bin das nicht. Letztendlich bin ich der Chef in meinem Kopf und kann ganz viel tun, um da besser mit umgehen zu können.
Was genau Kinder tun können, dazu kommen wir an einer späteren Stelle im Gespräch nochmal. Um diese erklärende Sachebene sozusagen abzuschließen, muss ich unbedingt noch eine Frage stellen, die ich ganz häufig bekomme. So oft wird mir zugetragen, hey Saskia, kannst du dich auch mal was für ADS machen oder gelten diese Dinge dann eigentlich auch für ADS? Und ich könnte mir vorstellen, dass du diese Frage auch kennst.
Ja, definitiv. Deswegen habe ich den Beitrag dazu sogar angepinnt bei mir, weil ich immer mal wieder die Nachricht bekomme, ja, aber unsere Tochter hat ADS oder unser Sohn, was machen wir denn jetzt? Kennst du dich da auch mit aus? Genau, man unterscheidet ja die Begrifflichkeiten so nicht mehr. Also wenn man heutzutage ein Kind hat, was eher eben diese ja verträumte, ruhigere Variante hat, dann bekommt auch dieses Kind in der Regel eine ADHS-Diagnose, weil man da ja dann sagt, das ist die ADHS vom vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild. Und das H kann letztendlich auch für die Hypoaktivität, also für diese Verlangsamung stehen. Und letztlich haben alle Kinder, egal mit welcher Variante oder alle Menschen mit dieser, egal welche Variante sie haben, haben eine hyperaktive Komponente. Das muss nicht immer so sich äußern, dass man das von außen gleich auf den ersten Blick sieht, weil die Kinder über Tische und Bänke gehen, sondern auch dieses massive, den Gedanken nachhängen, überhaupt den Kopf so voller Gedanken haben oder innerlich getrieben sein. Also ich war als Kind jetzt auch kein Mädchen, was über Tische und Bänke gegangen ist. Dafür hatte ich meine ganze Schulzeit hindurch meine Wangenschleimhaut ständig blutig gebissen. Meine Finger wurden gepult. Also es gab ganz viele subtile Anzeichen für diese Hyperaktivität, für diese Getriebenheit, die ihr Ventil gesucht hat.
Du hast eine super Überleitung geschaffen, denn über Schule möchte ich als nächstes sprechen.
Okay.
Hast quasi ja schon gesagt, dass das für dich irgendwie auch nicht so ein ganz unstressiger Ort war, denn wenn du dir die Finger irgendwie abgepult hast, da die Finger und irgendwie in den Wangen gebissen hast, ein ganz typisches Bild, ne, dass irgendwo so Ableitungsmechanismen gesucht werden, dann weist es eben darauf hin, dass das vielleicht nicht der schönste Kontext war, wenn man mit so einem Kopf durchs Leben geht. Ich würde es gerne mal von der anderen Seite aufziehen. Du bist ja bei Instagram tätig und da gibt es ein sogenanntes DM-Fach. Da kriegt man meist sehr lange Nachrichten. Wenn man in so einem Themenkontext, wie wir unterwegs ist, dann wird da oft sehr ausführlich gefragt, wird einem viel anvertraut. Und ich weiß, dass du auch Lehrkräfte berätst. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass in deinem Postfach auch ab und zu eine Frage einer Lehrkraft auftaucht. Und wenn das so ist, welche Hilferufe erreicht dich aus der Schule?
Also aus den Schulen kriege ich oft die Hilferufe, wie sie diese Kinder im Unterricht besser unterstützen können, weil sie eben natürlich vor allem da die Kinder mit der sehr externalisierten Hyperaktivität, also die so nach außen gleich sichtbar ist, das sind natürlich die Kinder, die den Lehrkräften öfter stark ins Auge fallen. Und das hat natürlich dann öfter natürlich so diesen störenden Charakter, weil die Kinder sich dadurch selbst im Weg stehen, weil es ja eben oft sehr, sehr schlaue Kinder sind und weil die Lehrkräfte da nicht so genau wissen, wie kriege ich es hin, dass dieses Kind auch lernen kann und zu mehr innerer Ruhe kommt oder dass die Lehrkräfte merken, okay, die Konsequenzen, die wir dann haben für diese Kinder, die sind für alle unbefriedigend. Die Kinder haben nichts davon, dreimal die Stunde rausgeschickt zu werden und im Flur zu warten, weil alle genervt sind. Gleichzeitig müssen die Lehrkräfte natürlich sicherstellen, dass alle gut lernen können. Das sind so diese Klassiker, die mich dann da so erreichen, wo nach Hilfe gefragt wird. Genau.
Und wie kriegen Lehrkräfte das hin?
Also, was ich immer empfehle, ist, dass man guckt, was natürlich fürs individuelle Kind passen könnte, wäre sowas wie ein ADHS-Sitzkissen, also dass sie schon mal ein bisschen Unruhe über den Popo ableiten können, dass man Therabänder um die Stuhlbeine spannt. Da gibt's ja auch so fertige, die man da bestellen kann quasi. Es geht aber auch nicht bei allen Stühlen. Also in unserer Grundschule wäre es gar nicht möglich, weil die Stuhlbeine so anders sind.
Ja. Für alle, die damit nichts anfangen können, das sind so Gummibänder sozusagen, genau, die man quasi um die Stuhlbeine spannen kann. Und dann können die Füße darüber bewegt werden. Man kann da so drauf rumwippen. Man kann die mit den Füßen nach vorne schieben, zurückziehen und hat dann da eben eine gute Ableitungsmöglichkeit.
Ganz genau, nichts zum Fixieren. Ja, und dann, was bei uns an der Schule wirklich ein Gamechanger war, sind Gewichtsstofftiere. Also eine Kollegin hatte bei uns 15 Stofftiere ausgeweidet und mit 2,5 Kilo Gewichtsperlen befüllt. Fand ich total super, weil dieser tiefen sensorische Reiz durch dieses Gewicht auf dem Schoß hat vielen Kindern da wirklich geholfen, ruhiger, körperlich ruhiger zu werden. Sie haben dann während des Morgenkreises einfach dieses Tierchen gestreichelt. Da wurden dann noch Kordeln dran genäht, woran man spielen konnte. Und das ist natürlich auch was, wo sie so ein bisschen dann runterfahren können mit diesem Gewicht zum Beispiel. Ansonsten so die Klassiker, Kopfhörer, Lernbüro, alles was hilft, bei sich zu bleiben, das Vorstrukturieren von Lerninhalten, dass man zusieht, dass alles, was gerade nicht relevant ist, vom Tisch runterkommt, also dass nicht zu viel auf dem Tisch ist, dass man Lesehilfen anbietet, wie zum Beispiel eben diese Leseliniale, die oben und unten den Text so ein bisschen wegblenden, weil die Kinder eben durch die Verarbeitungsweise des Gehirns öfter springen zwischen den Zeilen und das Bild, also das Wort aus den Augen verlieren. Solche Sachen, um ihnen das Lernen einfach zugänglicher zu machen.
Ich finde, an der Stelle merkt man einfach wieder sehr deutlich, dass es gar nicht so diese riesengroßen Gesten und diese riesengroßen Umstrukturierungen braucht. Für mich ist es ganz oft zum einen die Haltung, denn um diese Dinge anzubieten, brauche ich davor natürlich einmal ein bisschen Wissen um solche Sachen oder das Wissen, okay, wenn ich das anbiete, könnte das dem und dem Part helfen, könnte das dort ansetzen. Dazu brauche ich ein Wissen über ADHS natürlich, aber eben auch die Haltung, ein Kind, das im Sitzkreis immer wieder von der Bank fällt oder andauernd laut aufstöhnt, wenn ich den nächsten Satz sage, also damit versucht, irgendwas abzuleiten. Ein Kind, was immer wieder reinruft, ne? Auch das ist ja so ein Ableitungsmechanismus. Das möchte mich nicht provozieren. Das hat gerade nicht zum Ziel, meinen Unterrichtsfortgang maximal zu behindern oder da irgendwie reinzuschießen, sondern das hat gerade irgendwie eine Schwierigkeit damit, sich auf diesen Inhalt zu konzentrieren und zu fokussieren und versucht aber verzweifelt, das hinzukriegen mit all dem, was ihm zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Und unsere Aufgabe ist, da eben zu gucken, was kann ich anderes zur Verfügung stellen, was in diese Sozialsituation ein bisschen besser passt? Denn natürlich, erstens kann sich das Kind verletzen, wenn es zum fünften Mal von der Bank fällt. Und natürlich ist das auch für andere Kinder irgendwann in der Konzentrationstoleranz schwierig, auch für neurotypische Kinder, ne, wenn da permanent jemand irgendwie umfällt, ist auch da irgendwann die Konzentration zu Ende. Und dann kann man eben genau solche Sachen machen. Und dann ist es ein Gewichtsziel, das ich vielleicht auch kreativ irgendwie mir selber dahin gebastelt habe. Ne? Man kann auch für den Anfang eine Wärmflasche nehmen, wenn man wirklich das Geld nicht ausgeben kann oder möchte. Und ich finde das immer wieder so erstaunlich, wenn ich wirklich aus der Praxis höre, was kann ich tun, dann sind das oft so klitzekleine Stellschrauben. Aber um zu denen zu kommen, brauche ich Haltung und ein Wissen. Und darum ist eben auch so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die da aufklären.
Ja, ich hatte auch in meiner Fortbildung ein Kapitel, heißt da Stellschrauben im Klassenraum ganz ohne Extrawurst, weil es nämlich wirklich kleine Stellschrauben sind, ja, und die kein großes Aufsehen erregen bei den anderen Kindern, die manche kaum mitbekommen, wie zum Beispiel auch Akupressurfingerringe. Also gerade Kinder, die wirklich so, wie ich es früher gemacht habe, sehr viel mit ihrer Haut an den Fingern beschäftigt sind oder ständig mit dem Stift klickern oder ihrer Diagummi zerpflücken nebenbei, die können von so Akupressurringen richtig gut profitieren. Die habe ich bei uns in der Schule schon wie Bonbons verteilt und die werden von allen Kindern ganz gerne genommen, was natürlich für die Kinder, die es wirklich brauchen, auch die Hemmschwelle senkt, sowas zu benutzen. Und ich ermuntere auch immer dazu, die Kinder zu fragen, einfach zu sagen, hey, es fällt dir gerade schwer, hier mit uns zu sitzen, was meinst du, was könnte dir denn helfen? Es geht ja nicht darum, das Kind dann irgendwie für alle angenehmer zu machen, sondern wir sehen ja, dieses Kind hat gerade hier echt Schwierigkeiten, daran teilzunehmen, und das Kind, wenn wir Alternativen bieten, wenn wir sagen, guck mal, dies, das, das, was könnte da was für dich sein, kann sich vielleicht dann selbst auch für eine Möglichkeit entscheiden und das einfach ausprobieren.
Ja, und du hast gerade nochmal was ganz Wichtiges gesagt. In dem Moment, wo wir solche Hilfsmittel, Unterstützungsmaßnahmen so weit wie möglich für alle anbieten, sinkt eine Hemmschwelle, denn diese Kinder sind ja durch ihr Auftreten oft schon ungewollt, so ein bisschen im Scheinwerferlicht. Mhm. Und alles, was dieses Besondere noch hervorhebt, wird dann auch ganz schnell mal abgelehnt, ist so meine Erfahrung als Lehrkraft. Und wenn einfach für alle diese Ringe zur Verfügung stehen und für alle Kopfhörer da sind oder für alle, die es gerade haben möchten, dann ist einfach dieser Scheinwerfer weg und die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass gerade die Kinder, die es brauchen, auch dann wirklich darauf zurückgreifen. Das merke ich auch ganz, ganz, ganz doll. Und eine weitere Sache steckte für mich da jetzt noch drin, nämlich, dass man schon oft merkt, dass Kinder schon eine Richtung haben, was ihnen hilft. Ne? Wenn du sagst, du hast da irgendwie am Finger gepult, also braucht es wohl diese Handbewegung intuitiv, dass man dann auch Dinge zur Verfügung stellt, die mit Handbewegungen zu tun haben, eben zum Beispiel diese Ringe oder andere Kinder, die in ihren Ableitungsstrategien viel mit dem Mund machen, Geräusche machen, an den Fingernägeln kauen, an den Stiften rumbeißen, dass man da eher übers Kauen geht und denen einfach erlaubt, steckt euch ein Kaugummi in den Mund. Ne? Das kann man auch mit Eltern absprechen. Dann hat man immer eine kleine Packung irgendwie in der Tasche. Auch da muss es nicht der teure Stiftaufsatz sein. Es gibt so Stiftaufsätze, ne, zum Kauen. Mhm. Das kostet natürlich alles Geld, aber dann ist es halt irgendwie eine Kaugummipackung oder ein Lutschbonbon oder was auch immer, ne, da irgendwie sinnvoll ist. Man findet Möglichkeiten, deswegen finde ich deinen Impuls, das ohne Extrawurst und ohne großes Trara zu machen.
Ja.
Sehr, sehr schön. Pass auf, jetzt nehme ich dich mal mit in mein DM-Fach. Wir drehen das Ganze mal um. Mich erreichen, wie du dir denken kannst, auch unzählige Nachrichten und das auch von Eltern. Und ich habe dir mal ein paar mitgebracht. Mein Kind rennt beim Vorlesen nur im Zimmer rum und hört mir gar nicht zu. Mein Kind muss wirklich aus allem eine Diskussion machen. Es nimmt mich überhaupt nicht ernst. Oder auch, mein Kind hört stundenlang Hörbuch, auch bei den Hausaufgaben. Oh, wie soll es sich denn da konzentrieren? Brennt dir jetzt direkt was unter den Nägeln, was du an meiner Stelle diesen Eltern antworten möchtest? Das habe ich mir fast gedacht.
Genau. Nummer eins, das war das rumlaufende Kind beim Vorlesen. Ne?
Richtig.
Das Kind läuft rum, damit es zuhören kann. Ne? Ja. Das ist auch das, wo ich den Lehrkräften immer versuche, bewusst zu machen. Wir können nicht sagen, so, du pack das weg und hör mal auf und das stört und hör auf zu fummeln, so nach dem Motto, da an deinem Radiergummi, sondern wir müssen dann Alternativen bieten. Also das ist ein gewisses Kompensationsverhalten, um einfach Konzentration aufrechterhalten zu können. Von daher würde ich ziemlich mit also hoher Wahrscheinlichkeit behaupten, dass das Kind sehr gut beim Vorlesen zuhört, wenn es dabei rumlaufen darf. Die zweite Situation, was war das noch?
Die Diskussion, ob man aus allem immer eine Diskussion machen muss.
Ja, manche Kinder wollen das gerne. Das ist natürlich auch ein Stück weit die Hyperaktivität. Also viele Kinder mit ADHS diskutieren ihre Eltern in Grund und Boden, sofern die Eltern darauf anspringen. Ich sage immer so ein bisschen, und das mache ich auch immer mit einem Schmunzeln, dass eine Diskussion erst zustande kommt, wenn da auch jemand mitdiskutiert. Und wenn man natürlich irgendwann so in diesem Thema drin ist, also ich habe auch viel mit Familien zu tun, wo das Familienklima schon wirklich sehr negativ ist, wo es viele Konflikte gibt, viele Diskussionen, viel Streit, dann sage ich immer, es ist wichtig, dass man guckt, okay, was sind bei uns die Kernthemen, welche drei Kernthemen sind bei uns vielleicht welche, wofür wir mal eine Regel finden müssen, die wir mit unserem Kind plausibel besprechen können, um das einfach zu klären, um das klar zu machen und um dann auch zu sagen, okay, wir Eltern, und das finde ich einfach eine super Metapher, die gebe ich auch auf meinen Themenabenden immer mit, wir Eltern sind Kapitäne auf einem großen Schiff des Lebens. Unsere Kinder sitzen und lassen sich mit uns durch diese stürmische See fahren, aber es ist eben wichtig, dass wir am Steuerrad stehen, weil gerade bei ADHS ist es oft so, dass wenn die Kinder merken, irgendwie kippt das hier und ich habe meine kleinen Hände in diesem Steuerrad, dann wird das Verhalten noch auffälliger. Und das ist auch immer so ein bisschen unfair, wenn wir auf diese ganzen Diskussionen eingehen und versuchen dann nochmal wieder irgendeinen Kompromiss zu finden und noch eine Lösung und morgen dann doch wieder was anderes. Wir wollen in dem Moment natürlich den Konflikt beenden oder dass die Diskussion endlich aufhört, aber am Ende ist es unfair den Kindern gegenüber, weil dadurch sind wir einfach null klar und sie werden am nächsten Tag wiederkommen und über diese Dinge diskutieren, weil sie halt nicht wissen, ja, aber wie ist es denn jetzt heute? Ist es vielleicht so wie gestern oder gibt es eine Ausnahme? Gucken wir doch mal. Also da kann die ganze Familie von da ein bisschen mehr Klarheit dann profitieren.
Du siehst mich nicken.
Ja.
Alle anderen nicht, alle anderen müssen mich nicken hören. Und die Hörbuchsituation, was sagst du dazu? Dass das Kind wirklich viel Hörbuch hört, auch bei den Hausaufgaben und dass dann nicht Konzentration sein kann.
Doch, bitte. Gerne zulassen, beobachten, was passiert. Also, ich habe bisher keine Familie gehabt in meinen ganzen Trainings, die mir nicht gesagt hat, dass ihr Kind sich mit Hörbuch bei den Hausaufgaben besser konzentrieren kann. Ich selber existiere keine wache Minute, wo ich nicht mit irgendjemandem rede, ohne Musik. Ich habe immer Musik an, ich habe immer was auf den Ohren und das auch ziemlich laut. Und ich komme am besten in den Flow, wenn ich richtig laut was höre, wenn meine Watch mich warnt, dass ich bald einen Hörschaden kriege, wenn ich so weitermache. Also oft ist es dann so, dass man mal mit seinem Kind gucken kann, okay, was hörst du da? Das sollte natürlich nicht die neueste, spannendste TKKG-Folge sein, sondern vielleicht ein Hörbuch, was sie schon 587 Mal gehört haben. Das ist ja oft so, dass neurodivergente Kinder immer das Gleiche hören, weil es ihnen einfach Sicherheit bietet und sich einfach gut anfühlt. Und da kann man das ohne Schmerzen wirklich bei den Hausaufgaben auch laufen lassen. Und ich sage auch zu den Eltern, spielt ein bisschen mit der Lautstärke. Und ihr werdet euch wundern, wie laut das noch sein darf. Und eure Kinder können sich trotzdem dabei noch konzentrieren und vielleicht gerade deswegen.
Das hat ja auch viel mit Einlassen zu tun, ne? So immer diese Balance zu halten aus, an der Stelle übernehme ich nochmal ganz klar die Führung, lasse mich nicht zu sehr auf Diskussionen ein, sondern stehe klar für den Weg, den ich als Erwachsene Person hier getroffen habe und an manchen Stellen lasse ich mich auf das ein, was mein Kind mir präsentiert, auch wenn das vielleicht ein bisschen anders aussieht als die Vorstellung, die ich so im Kopf hatte, ne? Als die Vorstellung vom Hausaufgabenkind, das da schön am Schreibtisch sitzt, gerade und ordentlich und seine Hausaufgaben erledigt, ne? Und das finde ich ist so eine ganz wichtige Balance, die man da schaffen muss. Und ich finde, ein weiteres wichtiges Thema, und das steckte hier so ein bisschen mit drin, ist das Thema Regulation, ein Riesenthema, gerade im privaten Kontext, im familiären Kontext. Denn wenn das nicht gut gelingt, dann kriegen das alle in der Familie sehr deutlich zu spüren.
Ja.
Regulation, für alle, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, machen wir es ganz einfach, ist einfach der kompetente Umgang mit all den Reizen, die so auf uns einprasseln, dass wir die verarbeiten können, dass wir wissen, wie wir mit diesen Gefühlen, die dadurch entstehen, auch umgehen können. Und das ist gerade im neurodivergenten Kontext eine deutliche Herausforderung. Drei Dinge, die Eltern zu Hause tun können, kleine Stellschräubchen, über die haben wir eben schon geredet, die passieren können, um das Kind dabei zu unterstützen, sich in Alltagssituationen gut zu regulieren.
Mhm. Ja, war gerade auch Thema die letzten Tage bei mir auf dem Account. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, welchen Zustand haben wir denn da gerade. Was ich ganz gut finde, aber es ist natürlich eher was für jüngere Kinder, ist zum Beispiel sowas wie kinetischer Sand. Also alles, wo man sensorisch so ein bisschen Reize hat, aber sanfte Reize, wo man mit den Händen was arbeitet, das kann ganz gut runterfahren, genauso wie Therapieknete. Es gibt aber Kinder, die wollen ein bisschen körperlich aktiver dabei werden und ich finde gerade Wut und Anspannung lässt sich super, super toll über körperliche Aktivität rauslassen. Also gerade Trampolinspringen, gut, das ist jetzt nicht mehr die Jahreszeit unbedingt dafür, könnte jetzt ein bisschen rutschig werden, aber auch zu lauter Musik tanzen, das Kind einmal eine Runde ums Haus laufen schicken, also wirklich einmal sich auspowern, tief durchatmen, mit den Füßen aufstampfen. Dann wird oft der Klassiker Boxsack empfohlen. Das könnte man ausprobieren. Oder auch, wenn sie noch jünger sind, sowas wie eine Wuthöhle, dass man wirklich so einen Rückzugsort einrichtet. Mit einer Toni-Box zum Abschirmen, mit Kopfhörern, mit einem Fotoalbum drin, dass sie wirklich runterfahren und sich da regulieren können darüber.
Ja, ich finde, da waren jetzt super, super Ansätze dabei und innerlich dachte ich so, oh ja, das probiere ich, glaube ich, nochmal aus, denn kinetischer Sand, an den habe ich lange nicht gedacht. Ich liebe den.
Der ist super.
Ich erinnere mich an eine Küchenszene, da saß ich mit meinen Geschwistern, ein Großteil davon auch neurodivergent. Und wir wollten eigentlich nur kurz irgendwie was absprechen. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause gewohnt und haben uns für eine Familienfeier zu Hause getroffen, die am nächsten Tag stattfinden sollte. Und wir wollten abends noch irgendwas dafür besprechen und haben uns kurz so in der Küche getroffen. Und ich als Grundschullehrkraft hatte da irgendwie mit meinen Materialien zu tun und hatte so ein Eimerchen mit diesem Sand da stehen, den ich in Mathe, glaube ich, für irgendwas gebraucht habe. Und so nach und nach, so nach 1 Minute, 2 Minuten, hatte wirklich jedes meiner Geschwisterkinder und ich irgendwie diese Hand voll mit diesem Sand und formten dann, wir haben ohne Mist 2 Stunden in dieser Küche gesessen, total vertieftes, konzentriertes Gespräch geführt, während wir alle mit diesem Sand beschäftigt waren und hat so eine beruhigende Wirkung. Jemand, der vielleicht nicht neurotypisch ist, kennt das vielleicht, weiß ich nicht, wenn man strickt oder häkelt, irgendwie was macht, wenn man da sehr routiniert ist, ne, so eine ganz monotone Tätigkeit irgendwie und da auch in eine Art Flow kommt und sich da richtig gut bei entspannen kann.
Genau. Was auch richtig gut ist, möchte ich noch einmal kurz sagen, weil das finde ich fast noch besser. Es gibt diese ganz kleinen Wasserperlen. Also das sind trockene Perlen, die sind wirklich mini, mini, mini klein. Die macht man in eine Schüssel zum Beispiel. Kennst du die? Dann wird das mit Wasser aufgegossen und am nächsten Tag, beziehungsweise man kann ja schon zusehen, in der nächsten halben Stunde wird das ein Riesenhaufen an so flutschigen Perlen, die so richtig durch die Finger flutschen, wenn man sie in die Hand nimmt. Das ist ganz, ganz toll, auch für autistische Kinder. Mit ADHS natürlich auch, die sich da wirklich eine halbe Stunde drin verlieren können oder noch länger, einfach in dieser Schüssel mit diesen Perlen rumzuwühlen.
Ja, das kenne ich sehr, sehr gut.
Ja.
In unserem Gespräch war, das hat man jetzt wieder auch nochmal gemerkt, schon wirklich unfassbar viel drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, also zum Beispiel Eltern, die noch ganz am Anfang dieser Reise stehen, dass das für die auch erstmal eine ganz schöne Informationsflut ist. Wenn ich so an meinen Weg als Mutter zurückdenke, dann stand ich auch mit dem, was ich schon wusste, trotzdem vor so einem riesigen Berg am Anfang und wusste nicht, als ich die neurodivergenten Diagnosen meiner Kinder bekommen habe, wie soll ich jetzt diesen Berg besteigen? Was brauche ich dafür? Wo fange ich an? Und wenn ich dieser Saskia von damals heute eine Sache mitgeben könnte, die ich heute weiß und damals vielleicht direkt hätte hören dürfen, dann ist es, dass die Neurodivergenz meiner Kinder oder wenn wir im heutigen Beispiel ADHS sind, dass die nicht meine Schuld ist. Dass ich nicht daran schuld bin, dass meine Kinder neurodivergent sind. Kleine Anmerkung, genetisch leider schon. Genetisch, da kann ich mich nicht rausziehen. Da habe ich irgendwie, glaube ich, einen gewissen Anteil dran. Das ist ja wirklich auch bestätigt. Ne?
Aber sucht man sich ja auch nicht aus.
Genau, aber das hat ja nichts mit Schuld zu tun. Und dieses,
nein,
du bist nicht schuld. Ne? Diese Kinder sind nicht neurodivergent, weil ich vermeintlich zu lasch erziehe oder weil ich, als die 3 Jahre alt waren, mal Sandmännchen angemacht habe oder weil ich sie mit 1 Jahr zu einer Tagesmutter gegeben habe und wieder gearbeitet habe. Und die sind auch nicht neurodivergent, weil ich nachts da war und getröstet habe und die nicht schreien mussten. All diese Dinge, und das habe ich oft gehört, haben nicht dazu geführt, dass wir am Ende Diagnosen stehen hatten. Es ist nicht meine Schuld. Ich war daran nicht schuld und ich bin daran nicht schuld. Ich setze mit meiner Erziehungshaltung Weichen. Ich kann fördern und ich kann blockieren. Das ist in Erziehung, glaube ich, immer ein Stück weit so. Aber ich bin nicht schuld. Das ist nicht Folge eines Erziehungsfehlers. Und das war ein ganz langer Weg. Und ich ertappe mich bis heute, dass ich denke, dass in manchen Situationen dann doch dieses hochkommt. Oder war das, ist es vielleicht doch, weil ich das und das und das gemacht habe? Und das würde ich mir vor einigen Jahren gerne sagen. Gibt es etwas, das du heute über ADHS weißt, was du gerne ganz, ganz, ganz am Anfang deiner Reise schon gewusst hättest?
Ach, so vieles. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre das Gleiche, was du dir sagen würdest, weil das ist auch das, was ich immer wieder merke, was auch fast alle Eltern vereint, auch die bei mir dann in den Trainings sind, die wahnsinnige Schuldgefühle teilweise mitbringen und Angst haben, dass sie was falsch gemacht haben, dass sie an irgendeiner Stelle hätten irgendwas anders machen müssen, die sich immer noch den Kopf zermartern, Mensch, was war in der Schwangerschaft, was habe ich bloß, wo sind wir falsch abgebogen, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe eine Tablette genommen. Na, also das ist vielleicht bei uns Müttern auch einfach so drin, dass wir denken immer, Mensch, ich muss doch irgendwie schuld sein. Und das ist eben das, was ich mir tatsächlich auch sagen würde, dass es nicht meine Schuld war. Weil natürlich rückblickend, also auch als das in unserer Familie, ich habe ja selbst ein betroffenes Kind, als ich das alles noch nicht wusste, habe ich auch grobe Schnitzer gemacht in der Erziehung, einfach aufgrund dieser Hilflosigkeit, die damit einhergeht. Deswegen kann ich das auch immer so nachvollziehen, wenn Eltern sich da vertrauensvoll mir gegenüber öffnen und sagen, Mensch, ich habe gestern XY, ich weiß doch, es ist nicht richtig. So, und da kommen ja jedes Mal neue Schuldgefühle noch oben drauf. Also Schuld ist echt ein großes Thema. Ja. Deswegen würde ich auch das sagen, es ist nicht deine Schuld. Und auch jeder neue Tag mit diesen Kindern, mit unseren Kindern, ist für uns neu. Also jeden Tag aufs Neue machen wir es so gut wir können.
Das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Satz, der jetzt hoffentlich ganz viele auch am Anfang dieses Weges erreicht, um mit den inneren Gefühlen einmal so ein bisschen Frieden zu schließen und dann zu sagen, okay, und was können wir denn jetzt machen? Was kann ich tun? Was kann mein Partner, meine Partnerin tun? Was kann das Umfeld tun? Was kann die Schule tun? Wie können wir das Kind auch selbst kompetenter machen? Und am Anfang steht aber oft dieses einmal kurz durchatmen und einen Frieden mit dem schließen, was man sich unberechtigterweise schnell vorwirft. Melanie, mein Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold.
Ja.
Und bei aller Herausforderung, über die wir jetzt ja auch schon gesprochen haben und die eine ADHS nun mal einfach mit sich bringt, schauen wir zum Schluss aber doch nochmal ganz bewusst auf das Gold. Wie würdest du diesen Satz beenden? Die besondere Stärke von Kindern mit ADHS liegt vor allem in?
Oh, ihrer Begeisterungsfähigkeit. Also das ist schon wirklich mega. Also ich finde, es geht nichts über diese Strahlen in den Augen dieser Kinder, wenn sie für etwas brennen. Das ist so etwas, was mich so glücklich macht, ob das jetzt bei meinem eigenen Kind ist oder das, was ich in der Schule sehe. Sie sind einfach wahnsinnig begeisterungsfähig.
Und ich kann nur jeder Person raten, die mit diesen Kindern arbeitet, lasst euch davon mal anstecken. Man ist selber wieder für einen Moment Kind und hat ein ganz wunderschön leichtes Gefühl. Denn sich begeistern zu lassen, das vergessen Erwachsene ganz oft. Und darum können wir da ganz, ganz, ganz viel lernen. Wer jetzt auch noch mehr lernen möchte über das, was Melanie tut und über ihre Arbeit, der findet dazu alle Infos in den Shownotes. Schaut dort gerne vorbei und damit habt ihr auch wieder eine wundervolle Beschäftigung bis zur nächsten Folge, auf die ich mich wieder ganz doll freue. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.